Hier bei mir im Studio sitzt Heiko Wegmann, am Telefon haben wir Philipp Obreville. Beide sind für Freiburg Postkolonial mit der Pressedokumentation befasst. Auf der Website freiburgpostkolonial.de gibt es eine Rubrik Presse. Heiko, wie sieht denn die aus?
Die Rubrik sieht so aus, dass die Überschriften von Artikeln in der Freiburger Presse aufgeführt sind und dann verlinkt sind mit den, sei es Scans oder eben Volltextartikel.
Und ich kann also auf der Homepage nach Jahreszahlen dann einfach mal gucken, was da schon dokumentiert und online verfügbar ist.
Genau, also verfügbar sind mittlerweile schon ein paar hundert Artikel und das ist so, dass wenn es um verschiedene Kolonien oder ehemalige Kolonien geht, dass die dann auch noch farblich unterschiedlich markiert sind, damit man, wenn man nach einem Land sucht, dann halt auch schneller was findet.
Und was für Presse wird da ausgewertet?
Ausgewertet wird ein Spektrum vom Freiburger Tagblatt über die Breisgauer Zeitung bis hin zum NS-Kampfblatt der Alemanne. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der Freiburger Zeitung, weil sie nämlich online verfügbar ist.
Und gibt es zeitliche Schwerpunkte?
Ja, also die Dokumentation erstreckt sich jetzt im Wesentlichen von der Berliner Afrika-Konferenz 1884 bis Mitte der 1940er Jahre. Aber es gibt zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt besteht in dem Kolonialkrieg in Deutsch-Südwestafrika ab 1904. Der zweite Schwerpunkt liegt in der Bundestagung des Reichskolonialbundes 1935 in Freiburg. Das war das größte Kolonialereignis in Freiburg in der ganzen Geschichte, wo es parallel dazu auch noch eine große Kolonialausstellung in der städtischen Festhalle gab. Und da haben also alle Zeitungen hoch und runter drüber berichtet.
Jetzt, wo du da schon eine ganze Weile dran bist, kann man dann schon eine Aussage treffen über den Tenor der Berichterstattung?
Ja, das ist also relativ deprimierend, weil es ist ja nicht so, dass der deutsche Kolonialismus völlig unumstritten gewesen wäre. Da gab es ja lange ein Geziehe und Gezerre und so weiter drum und es waren ja durchaus nicht alle für eigene Kolonien. Nach bisherigem Forschungsstand ist es aber so, dass die Freiburger Presselandschaft durchgehend prokoloniale Haltung eingenommen hat, also auch die verschiedenen Zeitungen. Da wird natürlich die weitere Recherche noch vielleicht das ein oder andere Gegenbeispiel zutage bringen, aber bislang kann man eigentlich sagen, dass die ihren Raum bekommen hat, die Kolonialbewegung, und dass da die Freiburger Zeitung beispielsweise sich an Spendensammlungen für die sogenannten Volksgenossen in Deutsch-Südwest beteiligt hat. Das spricht ja auch eine deutliche Sprache. Und die Repräsentation der Bevölkerung, also der kolonisierten Bevölkerung, die findet praktisch nicht statt. Also, dass mal aus deren Perspektive berichtet würde, ist mir bislang noch nicht untergekommen.
Philipp, du beschäftigst dich ja gerade mit dem Herero-Krieg. Kannst du das bestätigen?
Ja, die Quellen waren meistens dann auch direkt Militärs. Und es wird halt sehr einseitig berichtet über die Gewalttaten, sag ich mal, der Kolonialkämpfer deutscher Seite wird gar nichts gesagt. Dafür wird aber jede Plünderung und jeder Viehdiebstahl der Hereros akribisch aufgezählt.
Wurde dann speziell auf Freiburger Kolonialakteure eingegangen?
Ja, also es gab zwei Bereiche. Das eine war, dass jetzt zum Beispiel vom Kriegsgeschehen aus Deutsch-Südwestafrika, da wurden halt Telegramme des Gouverneurs Leutwein nachgedruckt. Der andere Aspekt ist, dass die Freiburger Zeitung natürlich immer geguckt haben, was gibt es für Beziehungen zu Freiburg. Also wenn dann jemand, der im Kaiserstuhl groß geworden ist und dann da eben in irgendwelche Kampfhandlungen verwickelt war, dann wurde darüber berichtet.
Ja, und für diese Art von kolonial-lokaler Berichterstattung haben wir uns ein Beispiel ausgewählt, das ihr jetzt im Folgenden hört.
Ein badischer Held in Südwestafrika.
Titelte die Freiburger Zeitung vom 22. August 1905. Gemeint war der gefreite Gustav Hansa vom Infanterieregiment 142 in Mühlhausen, der ein halbes Jahr zuvor in Deutsch-Südwestafrika an Typhus gestorben war. Die Zeitung zitiert im Folgenden einen Brief des Oberkommandos der Schutztruppen.
Hansa war bei seinen Vorgesetzten als strammer, tüchtiger Soldat von tadelloser Gesinnung und hervorragender Tapferkeit bei den Leuten der Kompanie als treuer, netter Kamerad beliebt. In den schwierigen Gefechten bei Hamakari am 11. August 1904 zeichnete er sich durch sein unerschrockenes Verhalten besonders aus.
Bei jenem Gefecht handelt es sich um das als Schlacht am Waterberg bekannt gewordene blutige Gemetzel im Herero-Krieg, bei dem die Herero eine entscheidende Niederlage erlitten. Die Zahl der toten Afrikaner geht in die Tausende. Auf deutscher Seite starben 28 Soldaten.
Er nahm dann noch an dem beschwerlichen Verfolgungsmarsche durchs Sandfeld teil, wo er leider an Typhus erkrankte. Alsbald wurde er ins Lazarett Otjimbinde überführt, wo er trotz der ihm dort sicher zuteil gewordenen besten Pflege am 7. Dezember 1904 verstorben ist.
Dieser beschwerliche Verfolgungsmarsch durch Sandfeld diente der gnadenlosen Vertreibung der überlebenden Herero-Familien in die Omaheke-Halbwüste, die den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts besiegelte. Der Zeitungsartikel endet mit der Bemerkung:
Wir freuen uns aufrichtig über die hohe Anerkennung, die damit dem Verstorbenen zuteil geworden ist. Umso mehr, als er in edler Bescheidenheit in seinen Briefen sich seiner Heldentaten niemals gerühmt hat. Und seine Angehörigen finden darin neuen, kräftigenden Trost. Er war ein braver Soldat und starb für das Vaterland. Ehre seinem Angedenken.
So sah das also während des Herero-Kriegs aus. Wie ging denn die Berichterstattung dann weiter?
In den Folgejahren kamen dann noch weitere Kolonialkriege hinzu. Der Nama-Krieg, der Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika. Einen Einschnitt gab es dann 1919, weil Deutschland ja mit dem Versailler Vertrag seine Kolonien verlor. Es entstand dann allerdings eine kolonialrevisionistische Bewegung, die die Rückgabe der Kolonien an Deutschland forderte. Es ging dann später so weit, dass Protagonisten der Kolonialbewegung in Freiburg also auch Platz für eigene Artikel eingeräumt wurde. Zum Beispiel 1932, als sich die Deutsche Kolonialgesellschaft feierte, weil sie eben seit 50 Jahren bestand. Und dann wurde also hier dem Oberstleutnant Knecht, dem Vorsitzenden der Deutschen Kolonialgesellschaft hier in Freiburg, Raum eingeräumt.
Ich würde sagen, was der 1932 zu sagen hatte, das hören wir uns jetzt auch noch an.
Deutschland kann ohne Kolonialbesitz nicht leben. Das haben die letzten 18 Jahre zur Genüge bewiesen. Die Raumnot fordert gebieterische Erweiterung der heimischen Grenzen. Gebiete, vielfach so groß wie unser Vaterland, gehörten uns, waren durch Verträge mit den eingesessenen Bewohnern in unseren Besitz gekommen und in knapp 3 Jahrzehnten in mustergültiger Weise erschlossen und dem deutschen Volke dienstbar gemacht worden. Unter der schamlosen Lüge, der Deutsche könne nicht kolonisieren, wurden uns jene Gebiete geraubt. Ostafrika, Südwestafrika, Togo, Kamerun und unser Südseebesitz. Durch die Wegnahme dieser großen Landstriche wurde Deutschland bis ins Mark getroffen. Das deutsche Volk verlangt nach Gleichberechtigung auf dem Gebiet der Kolonialpolitik, und zwar volle Gleichberechtigung. Alle Nationen, die über Kolonialbesitz verfügen, können ihre Angehörigen heraussenden, wo sie Gelegenheit haben, ihren Gesichtskreis zu erweitern. Soll dies unserer deutschen Jugend für immer verwehrt sein? Soll sie nur gnädigst an die Tore fremder Länder klopfen dürfen, um dann noch abgewiesen zu werden? In eigenen Kolonien muss die heranwachsende deutsche Jugend sich den Wind um die Nase wehen lassen. Dort soll sie sich stählen können für den Kampf des Lebens.
Ja, da klingt schon ein bisschen die NS-Ideologie durch, oder?
Ja, das kann man so sagen. In Freiburg gab es definitiv eine Hinwendung der Kolonialbewegung zum Nationalsozialismus. Das zeigte sich auch schon gleich 1933 in einer Marine- und Kolonialausstellung im Kolombi-Schlössle, über die dann auch breit in der Freiburger Presse berichtet wurde. Die große Bundestagung 1935 mit der Kolonialausstellung haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also es radikalisierten sich die Positionen der Kolonialbewegung, NS-Terminologie wurde aufgegriffen und kompatibel gemacht. Und ja, die Recherche geht weiter und wir hoffen ein immer genaueres Bild zeichnen zu können vom kolonialen Alltagsbewusstsein in Freiburg.
Und wer sich das bisherige Bild einmal anschauen will, der oder die sei auf die Seite www.freiburg-postkolonial.de verwiesen.